wie kannst du nur bei einer aufstrebenden Persönlichkeit kündigen und in die Selbstständigkeit gehen?
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freue dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Heute zu Gast Fatma Kaya, Gründerin des Fatma Kaya People and Project Management, TEDx-Speakerin und Fatma, du warst unter den Top 40 bei Miss Germany 23/24. Fatma, du hast schon viel gemacht. Du hast in den letzten Jahren für bekannte Persönlichkeiten wie Judith Williams, Tijen Onaran, Jennifer Knäble, Felix Möse und Larissa Laudenberger gearbeitet. Und du hast knapp 3 Jahre lang, also eine ganz schön lange Zeit, Judith Williams bei den Dreharbeiten von Die Höhle der Löwen unterstützt und dadurch doch wirklich tiefgehende Einblicke in die Start-up-Szene und in die Fernsehwelt erhalten. Aktuell hast du exklusiv das Management von der preisgekrönten Modedesignerin Meryem Lebdiri übernommen. Und, wie ich gelesen habe, bist du an dem Buchprojekt Zweimat beteiligt. Und Fatma, wie haben wir uns kennengelernt? Als erstes habe ich dich erlebt im Podcast Young Girl Next Door von Marie Lappas. Und Marie Lappas hat uns beide auch miteinander vernetzt, hat nämlich gemeint, ich könnte dich unterstützen bei deinem großen Vorhaben, bei deinem TEDx-Talk in Mannheim. Da werden wir bestimmt nachher drüber sprechen. Ich habe parallel dazu online erlebt, wie du bei Miss Germany aufgetreten bist. Und ich habe dich als souveräne Panelistin bei den Green Days in Frankfurt erlebt. Es gibt also ganz, ganz viele Themen für unseren gemeinsamen Talk heute. Lass mich als erstes mit der Frage starten, die ich in meinem Podcast immer stelle. Fatma, wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist?
Hallo liebe Eva, vielen Dank, dass du das so schön zusammengefasst hast und mich vorgestellt hast. Wie bin ich zu der Frau geworden, die ich heute bin? Ich glaube, meine Kindheit hat mich sehr geprägt. Ich bin als Kind türkisch-kurdischer Migranten mit 3 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich musste recht früh lernen, mit Verantwortung umzugehen und Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch habe ich gelernt, mich den Hindernissen und den Herausforderungen im Leben zu stellen. Und ein anderer prägender Punkt, glaube ich, in meinem Leben war die Erkrankung, dass ich Burnout diagnostiziert bekommen habe und Panikattacken mit 27. Und ich glaube, das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Also diese 2 prägenden Erlebnisse in meinem Leben.
Also würdest du sagen, gar nicht so sehr all die viele Arbeit, die du gemacht hast, und du hast ja auch studiert International Management, du warst in USA, sondern so 2 sehr, sehr starke Erlebnisse. Einmal das Kind von Immigranten, was eine große Last auf seinen Schultern hatte, weil es so gut Deutsch konnte. Und dann auf der anderen Seite schon mit 27 Burnout und Panikattacken. Das ist ja eine schwierige Geschichte. Das war das Prägende, was dich heute in deiner Arbeit, in deiner Persönlichkeit prägt. Was meinst du?
Auf jeden Fall. Also die Stärke, die ich da rausgezogen habe, mit Hindernissen umzugehen, mich denen auch zu stellen, das habe ich schon gelernt als Kind, würde ich sagen. Und das hilft natürlich in der Arbeitswelt. Aber natürlich auch durch die Burnout-Sache und Panikattacken einfach auch manchmal so einen Schritt zurückzugehen, zu reflektieren, durchzuatmen und dann was Neues zu starten. Ich glaube, das hilft enorm in der Berufswelt, aber halt natürlich auch im privaten Umfeld. Deswegen sage ich, das waren so die prägenden Ereignisse, die mich heute zu der Frau gemacht haben, die ich bin.
Ja, und ich glaube auch der Wunsch, den du schon als Kind hattest, du wolltest immer deine eigene Chefin sein, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das war so immer meine Traumvorstellung und meine Wunschvorstellung. Ich bin unendlich dankbar, dass ich mit so tollen Persönlichkeiten arbeiten durfte und sehr, sehr viel auch von ihnen lernen durfte und gelernt habe. Aber ich hatte schon immer so den Drang seit meiner Kindheit, so die eigene Chefin zu sein und ja, einfach selbst entscheiden zu können, Projekte anzunehmen, auf die ich total Lust habe und für die ich brenne. Du hast es ja schon erwähnt, ich bin ja die Managerin von der preisgekrönten Modedesignerin Miriam Mebdiri, die jetzt auch vor kurzem den Supporter Award der Cosmopolitan in der Kategorie Changemakerin gewonnen hat. Das war jetzt auch beispielsweise so eine tolle Sache. Sie wusste gar nicht, dass ich sie angemeldet habe. Und das war so ein Projekt, wo ich gesagt habe, das passt total, ich habe da so Bock drauf und ich möchte das jetzt machen. Habe das dann gemacht und sie hat dann letztendlich den Award mit nach Hause genommen. Und ja, würde sagen, das ist so seit meiner Kindheit etwas in mir gewesen. Und ich durfte dann im November 2022 mein Unternehmen anmelden und ja, bin jetzt seit über einem Jahr selbstständig und bin total dankbar und froh, dass ich den Schritt gegangen bin. Ich wollte nicht mit 80 auf der Parkbank sitzen und sagen, was wäre wenn? Und ja, ich bereue keine Sekunde.
Du bereust keine Sekunde wie die meisten, die selbstständig geworden sind. Mir geht's ja genauso. Ich bin schon seit 87 selbstständig und ich bereue auch keine Sekunde. Tatsächlich nicht. Vielleicht, was ich bereue, dass ich nicht früh genug für das Alter vorgesorgt habe. Das ist vielleicht, was ich gerne als Rat gebe an alle, die jung sind. Aber es gibt immer ein Auf und Ab beim Selbstständigsein. Aber im Großen und Ganzen ist es eben sehr selbstbestimmt auch, was man tun kann.
Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
Wo liegt im Moment dein Schwerpunkt? Ich weiß von dir, mentale Gesundheit, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, das ist so ein großes Gebiet. Aber wenn man hört, dass du Miriam Mebdiri einfach angemeldet hast für den Award, ist ja auch dein zweites Gebiet. Du unterstützt Menschen, du netzwerkst, du bereitest Wege.
Genau, also das ganze Thema, was du gesagt hast mit mentaler Gesundheit, Selbstliebe und so weiter, das spielt ja Hand in Hand mit meinen beruflichen Zielen. Und beruflich ist es so, dass ich spannende Projekte manage mit unterschiedlichen Kunden, aber auch Persönlichkeiten manage im Bereich Personal Branding, Strategie, wo wollen sie hin, welche Tür kann ich öffnen, welches Netzwerk habe ich, was können wir zusammen gemeinsam umsetzen und was können wir bewegen. Und das eine muss Hand in Hand mit dem anderen gehen, weil es ist ein sehr, sehr dynamisches Umfeld oder ich bin in einer sehr, sehr schönen Branche, aber die auch sehr viel Energie und Kraft erfordert. Und deswegen ist es auch wichtig, wie gesagt, einen Schritt zurückzugehen und dieses ganze Thema mentale Gesundheit dabei nicht zu vergessen. Den Fehler hatte ich ja gemacht und dann habe ich meine Rechnung mit 27 bekommen. Und diesen Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Deswegen würde ich sagen, sind beides meine Schwerpunkte. Das eine schließt das andere nicht aus und das muss Hand in Hand gehen, um einfach gesund zu sein und auch auf seinen Körper zu achten, auf sich selbst zu achten und einfach auch manchmal durchzuatmen und dann eins nach dem anderen zu machen. Es sieht wirklich nach außen so aus, das ist mir bewusst, das ist auch oftmals so, dass ich viele Dinge mache, es ist auch so, es macht auch enorm Spaß, aber ich passe aber auch währenddessen auf mich auf und sage dann auch, Leute, ich brauche heute einen Tag off, ich muss mir heute die Zeit nehmen. Wir haben ja auch am Anfang, bevor wir den Podcast gestartet haben, kurz gequatscht, wie es uns geht. Ich habe dir ja dann auch gesagt, ich war jetzt wirklich 5 Tage nonstop unterwegs und deswegen habe ich mir die letzten 2 Tage wieder Zeit genommen, um zu regenerieren und die Kraft zu tanken und dann zu sagen, jetzt bin ich wieder ready und mach weiter, statt mich von einer Sache in die nächste zu stürzen, was ich ja leider früher gemacht habe.
Also das heißt, heute hast du gelernt, gut für dich zu sorgen. Vielleicht nicht immer, aber du tust auf jeden Fall rechtzeitig diesen Stopp-Knopf drücken. Oder wie machst du das? Wie sorgst du gut für dich?
Wie ich für mich gut sorge, indem ich meditiere, indem ich Achtsamkeitsübungen mache, indem ich ein Dankbarkeitstagebuch führe, wo ich jeden Abend 10 Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. 3 Dinge sind einfach, aber finde erstmal 10 Dinge und schreib die mal runter jeden Abend. Wirklich auch mir bewusst die Zeit zu nehmen, auch bewusst zu sagen, du weißt, wie es ist in der Selbstständigkeit, zu sagen, okay, ich mache jetzt Mittagspause. Wenn man in einem Unternehmen ist oder in einem Konzern, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber ist es oftmals so, dass man ja gezwungenermaßen Pausen macht und sich auch die Zeit bewusst nimmt. Und ich versuche das auch wirklich wie in einem Unternehmen zu sehen, auch wenn ich selbstständig bin, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit und atme durch, ich gehe jetzt eine Runde laufen, ich mache heute frühzeitig oder rechtzeitig Feierabend. Das sind kleine Dinge, aber die eine große Wirkung am Ende haben auf dich, auf deine mentale Gesundheit, auf deine Persönlichkeit, auf deine innere Zufriedenheit.
Ja, ich durfte ja deinen TEDx-Talk in Mannheim unterstützen und da war das Thema mentale Gesundheit Schwerpunkt. Mich hat sehr berührt, dass du über deine eigene Geschichte gesprochen hast. Das ist ja auch mutig, darüber zu sprechen, wie hast du die Panikattacke erlebt? Wie ging es dir damit? Welche Tabus hast du gebrochen, indem du es öffentlich gemacht hast? Da warst du sehr mutig.
Rückwirkend, ja, war ich, bin ich. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in so einem tollen Format das erzählen zu dürfen. Und ich bin dir unendlich dankbar, Eva, jetzt auch nochmal ganz offiziell. Es werden jetzt auch andere Leute hören. Ich habe ja schon meine Dankbarkeit dir persönlich schon oftmals gesagt. Aber danke nochmal, dass du mich darauf vorbereitet hast. Du hast mir so eine Sicherheit gegeben. Wie du gesagt hast, das ist ein sehr emotionales Thema. Und da, glaube ich, ist die Vorbereitung nochmal umso wichtiger, sich auch während dem Talk nicht zu verlieren oder zu emotional zu werden. Natürlich gehören auch Emotionen zu so einem Talk dazu. Ich habe Tabus durchbrochen, indem ich offen darüber gesprochen habe. Es ist immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, aber auch in dem Kulturkreis, wo ich herkomme, über mentale Gesundheit zu sprechen. Und ich bin den Schritt gegangen. Indem man über solche Dinge spricht, macht man sich ja auch irgendwo ein bisschen nackt oder angreifbar. Aber es war mir wichtig, weil ich so viel positives Feedback bekommen habe. Ich habe Nachrichten bekommen auf Social-Media-Kanälen, wo mir Leute geschrieben haben, dass ich sie ermutigt habe, dass sie sich Hilfe suchen, dass sie merken, dass es wichtig ist. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch eigentlich Therapie machen sollte, weil jeder hat sein Päckchen zu tragen. Man sieht es nie. Nach außen wirkt es immer so, als hätte jeder sein Leben total im Griff. Und jeder hat aber irgendwo eine Last oder ein Päckchen mit sich zu tragen. Wir sollten da auch ein bisschen einfühlsamer sein. Sei es privat, aber halt auch in der Berufswelt. Immer auch nicht so hart mit uns selbst, aber auch nicht mit dem Gegenüber.
Also mehr Verständnis füreinander haben, wäre das das?
Ja, ja, das hast du schön gesagt. Mehr Verständnis und mehr Empathie.
Mehr Empathie. Es gibt ja Menschen, die haben gar keine Empathie. Das musste ich gerade lernen von einer Freundin, deren Tochter hat gesagt, da gibt es einen Fragebogen zur Empathie. Ich glaube, du bist nicht empathisch, sagt die Tochter zur Mutter. Die Mutter füllt den Fragebogen aus und ist ganz überrascht, weil sie ist nicht empathisch. Und wir haben sehr viel darüber gesprochen. Und seit ich mit Geli gesprochen habe, denke ich immer, aha, nicht alle Menschen sind empathisch. Das machen wir uns ja auch nicht so bewusst.
Ja, das machen wir uns wirklich nicht bewusst. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, ob das mich ein bisschen schockiert, traurig macht oder zum Nachdenken anregt, was du gerade gesagt hast. Also ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr in das Thema einlesen. Ich gehe halt oft davon aus, dass Menschen so sind wie ich. Und da ich ein sehr empathischer Mensch bin, denke ich immer, dass das jeder ist. Und das ist, glaube ich, auch nicht richtig, würde ich sagen. Ich will nicht das Wort falsch benutzen, das ist, glaube ich, nicht richtig.
Ja, jeder Mensch ist anders und es ist ganz erstaunlich, wenn man manchmal auf Menschen trifft, die so ganz anders ticken wie man selbst und man ist ganz überrascht, wie sie reagieren oder was sie über einen denken. Da kannst du ja auch Geschichten erzählen. Wichtig ist, dass wir selber für uns selber Verständnis haben. Also wenn du sagst, ich bin sehr empathisch, dann heißt das ja auch, dass du lernen musst. Also ich würde mich auch als sehr empathisch bezeichnen. Das heißt, wir müssen lernen, uns auch abzugrenzen, Grenzen zu setzen und nicht die ganze andere Person in uns aufzusaugen.
Ja, auch nicht die Last anderer auf uns zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Und das hängt auch mit Grenzen setzen zusammen. Ich musste lernen, Grenzen zu setzen. Und ich bin immer noch dabei, das zu lernen, sei es privat oder auch beruflich. Das kann ich jetzt offen und ehrlich sagen, das ist ein langer Weg und ein langer Prozess und ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein wollen würde. Aber da ich, glaube ich, auch von mir behaupten kann, dass ich sehr reflektierend bin, ist es ein Tool, was mir gerade hilft, zu merken, okay, vielleicht muss ich jetzt in dem Augenblick eine Grenze setzen oder ich muss diesem Menschen zeigen, dass er diese Grenze von mir nicht überschreiten darf.
Wenn du sagst, du bist noch nicht da, wo du hin willst, wo willst du hin, Fatma? Was ist dein Ideal für dich selbst?
Mein Ideal für mich selbst, ich könnte dir natürlich sagen, ich möchte auf das Cover, ich möchte dies, ich möchte das, aber was ich wirklich tief im Inneren möchte und was ich eigentlich schon bin, ist glücklich zu sein. Also glücklich natürlich als erst Gesundheit, dann Glück und innere Zufriedenheit. Ich bin der Meinung, alles andere kommt danach und alles andere wird sich dann auch fügen. Wenn man mit sich selbst im Reinen ist, wenn man sich selbst liebt, wenn man einfach in seiner eigenen Mitte ist, wird sich alles fügen. Und ich merke das einfach gerade bei mir, dass sich alles einfach ergibt. Und ich habe auch lernen müssen im Leben, man kann nichts erzwingen. Es kommt entweder, wie es kommen muss oder nicht. Es ist nichts planbar und ich gehe einfach mit dem Flow. Und das, was ich mir am meisten wünsche, wie gesagt, ist wirklich erstmal Gesundheit und dann Glück und Zufriedenheit. Und alles andere, bin ich der Meinung, wird das liebe Universum oder der liebe Gott oder an was man auch glauben mag, ja, für dich ebnen oder öffnen. Im Türkischen gibt es so ein Zitat und das heißt, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich übersetzen, weil im Türkischen gibt es so schöne Zitate. Wenn du eine reine Seele bist oder ein schönes Herz hast, dann wird dir Gott oder das Universum oder an was du auch glauben magst, dir deinen Weg ebnen und dir Türen öffnen. Und eine Tür, die Gott für dich öffnet oder das Universum oder an was du auch glauben magst, kann keiner für dich schließen. Und das ist auch mein Mantra oder Lebensmotto und danach lebe ich.
Also ein tiefes Vertrauen. Und du hast mir mal, ich weiß nicht, ob das jetzt zu privat ist, du hast mir mal erzählt, in dem Moment, wo es dir wirklich am allerschlechtesten ging, hat dich deine Mama in den Arm genommen und du hast ihre Liebe und ihr Vertrauen zu dir gespürt. Das war der Moment, der dich auch wieder aufgerichtet hat. Zu spüren, du hast fast kein Vertrauen in dich selbst, aber jemand anders hat Vertrauen in dich.
Genau, also ich versuche mich gerade ein bisschen zusammenzureißen, dass die Tränen nicht kullern. Ja, das war auch etwas, was ich beim TEDx-Talk erzählt habe. Manchmal verlieren wir das Vertrauen in uns selbst und dann ist es wichtig oder schön, wenn jemand anderer das in uns sieht und diesen kleinen Funken Hoffnung in uns wieder entfachtet. Bei mir war es meine Mama in den schwierigsten Zeiten, wo sie mich dann einfach vom Boden aufgehoben hat, mir gesagt hat, du bist stärker, als du glaubst und es werden auch wieder bessere Tage kommen. Und so hat sich das ergeben und, also was heißt, so hat sich es ergeben und so hat sich mein Leben dann einfach gewandelt.
Also in dem Augenblick, wo du selber ganz unten warst, von deinem inneren Gefühl her, war jemand da, der dir Hoffnung gegeben hat und Liebe geschenkt hat. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir einander unterstützen, einander helfen. Ich glaube auf der anderen Seite auch, dass wenn, im Moment ist das ja so ein Modewort, wenn so ein toxisches Umfeld ist, dass wir uns davor auch schützen. Weil nicht immer sind wir so stark, dass uns ein toxisches Umfeld nichts ausmacht. Wenn wir sehr stark und selbstbewusst sind, können wir das abschütteln. Aber wir sind nicht immer so stark.
Ja, bevor man das abschütteln kann oder so, muss man aber auch erstmal das realisieren. Das ist ja der erste Schritt, zu merken, sind wir gerade in einem toxischen Umfeld oder was tut mir nicht gut oder wo habe ich gerade Bauchschmerzen oder welcher Mensch tut mir nicht gut. Und das muss man erstmal können, zu reflektieren und einfach auf sich selbst zu hören. Und deswegen sage ich ja, dass dieses ganze Thema mentale Gesundheit, Selbstliebe, Selbstfürsorge auch sehr wichtig ist in der Berufswelt. Das musst du ja auch erstmal anerkennen. Nicht nur in der Berufswelt, auch privat. Du musst ja auch erstmal merken, vielleicht mag ich ja meinen Partner doch gar nicht so sehr, wie ich es gerade denke, weil er oder sie mir aus irgendeinem Grund nicht gut tut. Das muss erstmal Klick machen, dass man das erstmal versteht.
Ich finde es sehr, sehr wichtig, nach innen zu schauen, weil wir neigen dazu zu sagen über den anderen, du bist, du machst, der ist blöd, die ist blöd, der ist nicht belastbar, die ist nicht belastbar. Wir beurteilen den anderen und kennen ihn doch gar nicht. Also eigentlich können wir keinen anderen Menschen verurteilen. Wir können nur erleben, was dieser Mensch in uns auslöst, ne?
Genau, und wir können, wie wir das Thema auch vorher hatten, nie wissen, was für eine Last auch dieser Mensch gegenüber trägt. Deswegen kann man sich niemals oder sollte man sich niemals das herausnehmen und zu sagen, XY ist belastbar oder XY ist nicht belastbar. Das können wir gar nicht urteilen, weil wir ja nicht wissen. Wir kennen die Geschichte von diesem Menschen nicht. Wir wissen nicht, was dieser Mensch erlebt hat, was für Lasten auf den Schultern lasten oder ja, was für Sachen diesen Menschen geprägt haben. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig und ich finde das nicht schön, überhaupt so eine Aussage zu tätigen. Das kann man nicht machen. Also keiner hat das Recht, über einen anderen Menschen sowas zu sagen.
Das heißt, du plädierst, dass wir uns jeden Tag Zeit nehmen für Achtsamkeit mit uns selbst, für Wahrnehmung, wie geht's uns gerade, für die Wahrnehmung, wie erlebe ich etwas gerade und auch für die Reflexion. Du sagst 10-mal, für was bin ich dankbar, und du nimmst dir auch Zeit für Meditation und du nimmst dir dann auch noch ein bisschen Zeit für Sport, oder?
Ja, also Sport fällt manchmal hinten ein bisschen zu kurz, aber ich versuche es auf jeden Fall. Auch wenn es jetzt nicht Sport in dem Sinne ist, krass zu joggen, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. Oder ins Fitnessstudio zu gehen oder, keine Ahnung, Boxen zu gehen und so weiter, versuche ich wirklich zu sagen, ich gehe in die Natur und laufe. Mach mir Meditationsmusik in die Ohren oder irgendwas, was ich hören möchte, einen schönen Podcast. Beispielsweise können die natürlich deinen hören oder die Folge heute und eine Runde spazieren gehen und ja, bewusst mir die Zeit zu nehmen. Wichtig ist einfach, ja, sich bewusst Zeit zu nehmen für sich selbst, weil das vergessen wir oftmals, zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt bewusst die Zeit, auch wenn ich jetzt mir beispielsweise nur die Nägel lackiere, aber ich nehme mir bewusst die Zeit und höre nebenbei eine Meditationsmusik oder einen Podcast oder ich schaue nebenbei eine Serie und schalte auch mal ab. Weil wir wirklich 24/7 am Handy sind, das Gehirn dann auch dadurch assoziiert, als würde man arbeiten. Man denkt, man scrollt nur durch, in Anführungszeichen, Instagram oder TikTok und schaut sich witzige Videos an, aber dein Gehirn assoziiert ja auch damit arbeiten. Also bei mir beispielsweise, weil mein Job ja auch viel mit Social Media zu tun hat.
Ja, allein wenn du scrollst, muss das Gehirn innerhalb einer Sekunde 100 Einzelentscheidungen treffen. Scroll ich weiter, like ich, und das ist eine maßlose Überforderung für das Gehirn. Deswegen so handyfreie Zeit ist bei mir definitiv, oder Handy wirklich nicht mehr vorm Bett gehen oder nicht morgens, wenn ich aufstehe als erstes, sind für mich auch so Gebote. Tatsächlich, ich richte mir immer Zeit für mich selber ein am Morgen. Weil dann habe ich sie gebunkert. Also ich arbeite ungern, sehr, sehr ungern. Letztendlich, wenn ich ganz ehrlich bin, vor 10 Uhr morgens, was so nicht stimmt. Also ich starte schon früher um 9 und an den Tagen, wo ich poste, dienstags und donnerstags, auch um 8. Aber dann brauche ich danach auf jeden Fall eine Zeit für mich. Ich habe das in meinem Leben sehr gut gelernt, mir die Zeit für mich täglich wirklich auch einzuplanen. Es sind ganz wenige Tage, wo ich drüber hinweggehe.
Das ist super schön und das ist auch sehr wichtig.
Fatma, du weißt ja, dieser Podcast heißt Wie kann sie nur? Deshalb stelle ich dir jetzt die zweite Frage. Kennst du Momente, wo andere gesagt haben, wie kannst du nur?
Oh, Eva, da kenne ich nicht nur einen Moment, sondern ein paar Momente, die ich gerne mit dir teilen würde. Ich würde jetzt einfach mal starten. Ich habe gehört, wie kannst du nur bei einer aufstrebenden Persönlichkeit kündigen und in die Selbstständigkeit gehen? Oder den Satz gehört, wie kann sie nur offen und ehrlich über ihre Panikattacken und Burnout sprechen? Wie kann sie nur sich bei Miss Germany bewerben? Wie kann sie nur einen TEDx-Talk halten? Das sind jetzt echt ein paar Beispiele, die mir sofort in den Kopf geschossen sind. Ich glaube, ich könnte dir da fast sogar ein Buch drüber schreiben. Nur wichtig ist es dann, glaube ich, sich von diesen Sätzen zu lösen, vielleicht auch von diesen Menschen zu lösen und zu sagen, ich gehe meinen Weg. Ich glaube an mich, ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was ich im Leben möchte. Und das geht hier rein und da raus, also in dem einen Ohr rein und in dem anderen Ohr raus. Ich habe gelernt, dass Menschen immer reden werden. Es war schwierig, das mir einzugestehen und immer irgendwas vielleicht zu meckern haben. Nur wichtig ist, dass man auf sich selbst hört, auf sein Bauchgefühl hört und an sich selbst glaubt. Und wie gesagt, wenn ich in einem Moment bin, wo ich es nicht tun kann, dann bin ich sehr dankbar und froh, dass ich meine Mama habe, meine Familie habe, die an mich glaubt und mich wieder auffängt.
Dieses Wie kann sie nur, hast du das eher von Freunden gehört, von Kollegen, von Familie, vom Partner, Partnerin?
Gemischt. Sogar auch von fremden Menschen, wo man sich manchmal denkt, wie kannst du nur dir das Recht nehmen, das zu sagen? Wirklich gemischt, querbeet, also sei es Freunde oder vermeintliche Freunde, Menschen im Berufsleben, Umfeld, ja, wie gesagt, Querbeet.
Querbeet. Das finde ich auch spannend. Wie kann sich der andere nur das Recht nehmen, das zu fragen? Wie kannst du nur kündigen? Das ist eigentlich verrückt. Was gibt dem anderen das Recht, diese Frage zu stellen? Er könnte ja sagen oder sie könnte ja sagen, boah, ich finde es total mutig, ich würde mich das nicht trauen. Das wäre eine ganz andere Aussage.
Auf jeden Fall, du hast es auf den Punkt gebracht. Der Ton macht ja auch oftmals die Musik, ne? Ja, und wie man auch was meint. Meint man das jetzt liebevoll oder meint man das aus einem missgünstigen oder neidischen Verhalten heraus? Da ist es auch wiederum wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, ich habe das jetzt so empfunden, ich kenne mich so gut genug, dass ich jetzt gemerkt habe, wie dieser Mensch das meint und möchte ich mit diesem Menschen weitermachen oder möchte ich diesen Menschen weiter in meinem Leben oder nicht? Und da auch echt ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich muss dir sagen, ich habe auch in den letzten 2 Jahren viele Menschen nicht verloren, aber die sind einfach aus meinem Leben gegangen. Und ich bin immer der Meinung, es müssen Menschen gehen, damit du Platz für neue Menschen schaffst. Und das ist so schön. Jetzt im Nachgang kann ich reflektieren und sagen, es hat sich alles gefügt und ich bin so dankbar, wie alles gekommen ist. Ich bin so, so unendlich dankbar für mein Umfeld, für meine Familie, für meine Freunde, wenn die heute zuhören. Ich liebe euch. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mir immer den Rücken frei hält, dass ihr an mich glaubt. Und ich bin wirklich unendlich gesegnet, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Schön zu hören. Klingt so nach, du bist mit dir selber versöhnt, kannst dich selbst gut akzeptieren und freust dich über all die, die dich unterstützen, lieben, an dich glauben. Wir beide, wir haben ja zusammen deinen Vortrag vorbereitet für Mannheim, wo du TEDx-Vortrag gehalten hast. Diesen TEDx-Talk, der dich ja sehr bewegt hat, den können wir live auf YouTube erleben. Und ich stelle dir jetzt die Frage, erinnerst du dich an deinen allerersten Vortrag, den du gehalten hast und wie es dir damals ging?
Ja, ich erinnere mich. Ich muss nur überlegen, ob man das Vortrag nennen kann. Aber für mich damals war es ein Vortrag. Es war in der Grundschule und wir mussten immer so kurze Gedichte auswendig lernen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich erinnere mich nicht an vieles aus meiner Kindheit. Da erinnere ich mich so gut dran, weil ich wusste, ich war so aufgeregt. Ich hatte Angst, dass ich gleich umkippe oder was Falsches sage. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich glaube, ich war so aufgeregt. Und am Ende habe ich es sehr gut gemeistert, weil ich sehr, sehr viel geübt habe zu Hause. Ich glaube, meine ganze Familie konnte dann am Ende das Gedicht auswendig, weil ich das schon so oft vorgetragen hatte. Das war so ein prägender Moment auch. Ja, jetzt kann ich darüber lachen und schmunzeln. Es war schon süß. Wie gesagt, früher hat man das oft in der Schule gehabt. Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile ist. Das waren so kurze Gedichte, die man auswendig lernen musste. Ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Weihnachtsgedicht damals war.
Jetzt sag mal, was hätte dich denn damals unterstützt, dass du nicht so aufgeregt bist? Weil so ein Weihnachtsgedicht auswendig lernen, das schaffst du ja. Aber die Aufregung, schweißgebadet zu sein, das war ja das Heftige an der Geschichte. Was hätte dich denn da unterstützen können, damit du dich wohler fühlst?
Ich glaube, Selbstbewusstsein. Ich war ein sehr ängstliches Kind und hatte immer Angst, was Falsches zu sagen. Und man hat ja auch noch die Sprachbarriere. Es ist ja nicht meine erste Sprache gewesen, Deutsch, die ich gelernt habe. Ich habe ja vorher Kurdisch und Türkisch gelernt. Und dann ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders oder herausfordernder. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wäre Deutsch meine erste Sprache gewesen, hätte ich es easy, flockig gemacht, um Gottes Willen. Aber es spielt schon eine Rolle, ob Deutsch deine erste Sprache ist, die du lernst, oder die dritte Sprache ist, die du lernst.
Sag mal, und jetzt bei dem TEDx-Talk hast du in Deutsch gemacht?
Genau, der TEDx-Talk war in Deutsch und ich muss dir sagen, heute ist Deutsch die Sprache, in der ich mich am sichersten fühle, in der ich mich auch am besten beschreiben kann, meine Gefühle beschreiben kann und sprechen kann.
Wenn du jetzt an das kleine Mädel denkst, was da ein Weihnachtsgedicht sagt und total aufgeregt ist, im Vergleich jetzt bei dem TEDx-Talk, warst du bestimmt auch aufgeregt, aber wie hast du es gemeistert?
Natürlich war ich aufgeregt, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich hatte ja auch eine super tolle Frau an meiner Seite, die mich vorbereitet hat. Du hast mir die Angst genommen. Wenn wir nicht zusammengearbeitet hätten, hätte ich das nicht so gut meistern können. weil du mir nochmal ganz andere Tools an die Hand gegeben hast, die ich jetzt hier nicht erwähnen möchte, weil bucht selbst Eva. Wärst du nicht gewesen, hätte ich das, glaube ich, nicht so toll gemeistert.
Ja, dennoch stehst du dann alleine im Endeffekt da vorne. Und ich glaube auch, was dir geholfen hat, war wirklich Kontakt zum Publikum. Wirklich deine Story dem Publikum. Da saßen ja auch deine Eltern drin. Das ist nochmal eine Herausforderung. Aber den Mut zu haben, deine eigene Story wirklich ganz direkt dem Publikum zu erzählen. Und wenn du etwas vergisst aus der Vorbereitung, na und? Das wissen die anderen ja nicht. Du hast hinterher nach dem Vortrag gesagt, das nächste Mal lasse ich alle Karteikarten weg, weil dann bist du noch freier und noch freudiger. Bist nicht gestört durch die Karteikarte, die vielleicht gerade einen anderen Satz drauf zu stehen hat.
Genau, das ist wirklich ein Learning, was ich mitgenommen habe. Leute, nehmt keine Karteikarten mit, weil ihr wisst eigentlich ganz tief im Inneren, was ihr erzählen wollt. Und manchmal verwirren die Karteikarten, wie du gesagt hast, da steht ein Satz und man hat dann vielleicht die Anforderung an sich selbst zu sagen, ich möchte es genau wortwörtlich wie auf der Karteikarte vortragen und dann verhaspelt man sich. Genau, das würde ich nicht nochmal machen.
Zumal du ja im Grunde deines Herzens ganz sicher warst, was du sagen willst. Du hattest deine Mission, deine Botschaft. Das war dir ganz klar. Na, wir werden das sehen auf YouTube, Fatma. Wir gucken alle ganz neugierig. Ja, Fatma, wir beide haben ganz viele Themen, über die wir reden könnten. Aber der Podcast nähert sich jetzt dem Ende. Wenn du eine letzte Botschaft an unsere ZuhörerInnen schicken möchtest, welches wäre die?
Hört immer auf euer Bauchgefühl, denn euer Bauchgefühl täuscht euch sehr selten. Nehmt euch die Zeit für euch selbst, achtet auf euch, ihr seid alle sehr wertvoll, kennt euren Selbstwert und schenkt euch selbst Liebe.
Das war Wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn, da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.